Deutschlandfunk Nova 100.
Storytelling auf Deutschlandfunk Nova. Und jetzt in der ersten Geschichte lernen wir Deniz, ihre Mutter Nuran und ihren Vater Shahin kennen. Und Nuran ist sowas wie, kann man eigentlich sagen, die Familienzentrale. Sie unterstützt die Tochter Deniz, wo sie kann. Als Deniz zum Beispiel mit 23 schwanger wird, da ist sie noch mitten im Studium, da ist Nuran für sie da. Und dann auch für das Baby, was kommt. Oma Nuran kümmert sich um die kleine Enkelin. Die Familie ist sich nah, nicht nur emotional, sondern auch räumlich. Deniz wohnt über ihrer Mutter sozusagen in der Wohnung darüber und baut auch auf sie.
Sie war wie eine Löwenmama. Eine sehr starke Persönlichkeit. Sie war irgendwie so furchtlos und ich habe da immer als Kind das bewundert. Sie hat sich auch, wenn sich jemand öffentlich gestritten hat oder geprügelt hat, sie ist dazwischen gegangen. Egal, ob sie kleiner war und da 5 Männer standen, sie ist dazwischen. Also sie hat jedem geholfen, wo sie konnte. Also es war eine sehr, sehr starke Frau.
Ja, doch diese starke Löwenmutter, die verändert sich irgendwann. So schleichend. Kleinigkeiten verändern sich. Sie wird zerstreuter, sie wird ein bisschen vergesslicher. Sie ist nicht mehr die zuverlässige Stütze, die sie lange für Deniz war. Die Löwin verschwindet.
Und das war auch für mich das Schwerste, das zu verstehen, dass jemand, der so stark war und wie Superwoman in deinem Leben verankert war, auf einmal, dass es doch tatsächlich etwas gibt, was sie so bricht.
Ja, und das, was sie bricht, das ist eine seltene und sehr krasse Form der Demenz. Elke Hoffmann hat die Familie für die 100 getroffen.
Zum ersten Mal treffe ich Deniz im April 2018 in ihrer Altbauwohnung in Köln-Ehrenfeld. Deniz ist 30 und sie lebt hier mit ihrem Mann und ihren beiden Kindern. Deniz ist Architektin und hat ganz viel Arbeit in ihre Wohnung gesteckt. Die Räume hat sie selbst gestaltet und eingerichtet. Die Zimmer sind hell, haben hohe Decken, alte Holzbalken. Innen drin stehen moderne Möbel. Auf dem Boden liegen Babysachen, Deniz stillt ihren 3 Monate alten Sohn. Und eine Etage weiter unten, da leben ihre Eltern, ihr Vater Shahin und ihre Mutter Nuran.
Als ich natürlich meine Tochter bekommen habe, hat sie mich sehr unterstützt, damit ich das Studium zu Ende machen kann. Und jetzt im Nachhinein wissen wir, da haben schon einige Dinge nicht mehr so funktioniert, wie es mal war. Also es war mir nur nicht klar, also es war uns allen gar nicht klar.
Und das ist jetzt 7 Jahre her. Deniz Vater Shahin, der erinnert sich noch ziemlich genau an diesen Tag damals im Jahr 2011, als Deniz ihr Baby bekommen hat.
Meine Tochter war ja schwach von der Geburt und da habe ich gesagt, koch ihr was. Mach ihr so eine Reissuppe. Sie hat das nicht hingekriegt. Sie hat das nicht hingekriegt. Und irgendwie wollte ich natürlich das entschuldigen, indem ich gesagt habe, mein erstes Enkelkind und sie ist aufgeregt und hat das nicht hingekriegt. Habe ich das entschuldigt irgendwie. Zugedeckt.
Jahrzehntelang ist es so gewesen, dass Nuran ihrer Familie ganz viel Halt gibt, weil sie so viel Energie hat. Wenn ihr Mann oder ihre Kinder zum Beispiel ein Problem haben, dann ist sie die moralische Stütze, die allen Mut macht und sie wieder aufrichtet und sie ermutigt, einfach weiterzugehen im Leben. Und wenn es irgendwann mal Ärger gibt oder Streit, dann ist sie es, die die Familienmitglieder irgendwie zur Ordnung ruft und sagt, hey, vertragt euch wieder, verzeiht euch und beruhigt euch. Nuran ist außerdem ziemlich fleißig, sie geht arbeiten, genau wie ihr Ehemann. Und sie kann super kochen, sie verwöhnt alle mit ihrer türkischen Küche. Aber ausgerechnet jetzt, nach der Geburt ihrer Enkeltochter, will sie plötzlich nicht für ihre Tochter kochen. Und sie erfindet eine Ausrede dafür, warum sie diese Reissuppe nicht kochen will. Den wahren Grund, den ahnt damals noch keiner. Nuran hat nämlich das Rezept vergessen, es fällt ihr einfach nicht mehr ein. Aus dieser Zeit gibt es auch ein Video und das zeigen mir Deniz und ihr Vater jetzt.
Alter, das spricht sie nicht so viel. Das war auf jeden Fall bei der.
Erste Kind.
Bei meiner ersten Tochter.
In dem Video sieht man Nuran, wie sie mit ihrer Enkeltochter spielt. Und wenn ich sie so sehe, dann wirkt sie auf mich total fröhlich und gesund.
Da hat es schon angefangen.
Ja, da hat es schon angefangen, tatsächlich.
Ja, es ist nicht so ganz flüssig alles.
Deniz und ihr Vater, die erkennen, wenn sie dieses Video sehen, dass Nuran da schon die ersten schwachen Symptome von ihrer Demenz zeigt. Und in dieser Zeit verändert sie sich immer mehr. Es ist nicht nur ihr Gedächtnis, das ihr zu schaffen macht. Sie hat plötzlich beim Laufen auch so einen Rechtsdrall. Dann kommt es vor, dass sie nichts mehr schmeckt. Und sie hat jetzt auch so kleine Unfälle zu Hause.
Dass sie beim Duschen ausgerutscht ist und sie lag dann am Boden, hat sich Rippen gebrochen. Ein Jahr später beim Schlafen ist sie auch aufgestanden, hat wahrscheinlich Albträume gehabt, hingefallen, Schlüsselbein gebrochen. Das waren so zwei Unfälle innerhalb von einem Jahr, was uns so ein bisschen stutzig gemacht hat.
Stutzig? Ja, aber ernste Sorgen macht sich damals eigentlich noch keiner, denn Nuran stemmt ihren Alltag ganz normal. Sie schmeißt den Haushalt, sie bekocht alle, sie ruft jeden Tag bei Dines an, um sich zu erkundigen, ob es ihr gut geht und ihrer Enkelin. Und sie geht außerdem weiter ganz normal zur Arbeit, wie sie es immer schon getan hat. Und deswegen sorgt sich auch niemand darum, dass ihr jetzt ab und zu mal ein Wort nicht mehr einfällt oder dass sie einen Satz anfängt und den dann einfach nicht zu Ende spricht.
Und dann guckte sie mich an und ich warte darauf, es kommt jetzt weiter. Nein, es kam nichts. Und ich dachte, und, erzähl mal weiter. Ich habe doch gesagt. Aber hatte sie nicht.
Irgendwann ahnt Nuran aber selbst das, was mit ihr nicht stimmt. Und jetzt macht sie verschiedene Arzttermine. Sie geht zum Beispiel zum Neurologen, der sie dann in den Kernspintomographen schickt. Aber es kommt bei dieser Untersuchung nichts raus. Es wird nichts gefunden, was irgendwie auf eine Krankheit hindeutet. Dennis, die hat in dieser Zeit alle Hände voll zu tun und das liegt nicht nur an ihrem Baby, sondern auch daran, dass es für sie jetzt beruflich vorangeht.
Also bevor wir das mit der Mama hatten, war ich mich gerade am Entfalten, so mit allem, was ich gerade so gelernt habe von der Uni und allem oder über mich, war ich eigentlich gerade da, würde ich sagen, so auf diesem Weg des, so jetzt komme ich in die Berufswelt und lebe das aus, was mir Spaß macht.
Dennis macht sich selbstständig als Produktdesignerin und zwar mit einem Kinderspielzeug. Sie macht Entwürfe, knüpft Kontakte, geht damit auf Messen. Das Spielzeug kommt richtig gut an. Die Verkaufszahlen steigen. Sie wird damit sogar für Preise nominiert. Dennis ist erfolgreich und es läuft richtig gut für sie. Und ausgerechnet in dieser Zeit verhält sich ihre Mutter immer seltsamer. Da ist zum Beispiel dieser eine Tag im Sommer 2015, an dem Dennis mit ihrem Vater zusammen beim Anwalt noch die letzten rechtlichen Fragen für ihr neues Produkt klären will. Und so lange soll Nuran vor dem Gebäude in einem Café warten.
Weil das war eine Sache, die Mama auch gerne gemacht hat. Sich ins Café setzen, Kaffee trinken, Zigarette rauchen und dann geht der Tag weiter. Aber als wir dann runterkamen und wir waren nicht unfassbar lange dort, vielleicht eine halbe Stunde, würde ich sagen, und sie war nicht dort, wo wir so verabredet hatten, riefen wir sie dann an, um zu gucken, wo sie ist. Und dann war dann dieses, oh, ich habe mich verlaufen, könnt ihr mich bitte sofort holen? Und es war so, klar, wo bist du denn?
Nuran kann überhaupt nicht erklären, warum sie weggegangen ist und wo sie jetzt ist. Aber sie kann ein Gebäude in ihrer Umgebung beschreiben. Und da wird Dennis und ihrem Vater klar, Nuran muss kilometerweit gelaufen sein. Irgendwann finden sie die Mutter dann im Eiscafé und sie ist total ängstlich und verschwitzt.
Ich dachte so, ja klar bist du erschöpft, wenn du innerhalb von einer halben Stunde so schnell da irgendwie diese Straße runtergeballert bist, dann natürlich bist du jetzt müde. Also ich war gar nicht so in dem Gedanken, dass sie verwirrt ist und dass hier irgendwas nicht in Ordnung ist in der Form.
Erst ein bisschen später sickert bei denen es langsam die Erkenntnis durch. Mit Mama stimmt was nicht. Und jetzt wird es immer schlimmer. Eines Tages klingelt Nuran bei Dennis und sie ist total ängstlich und bittet sie, ganz schnell zum Fenster mitzukommen.
Sie dachte irgendwie, draußen auf der Straße ist Krieg, draußen steht Militär und ich soll jetzt ganz ruhig bleiben. Also sie hat das halt in so einer Ernsthaftigkeit erklärt, dass ich dachte, ach scheiße, okay, sie hat recht. Weil man glaubt ja erstmal dem, was die Mutter sagt, so in der ersten Sekunde. Also hatte ich erstmal mit Angst, als wir hier so im Wohnzimmer standen und dachte, okay, ich verhalte mich jetzt ganz ruhig, gucke aus dem Fenster. Und guckte mit ihr aus dem Fenster und sie sah halt all diese Soldaten. Und ich sah all diese Soldaten natürlich nicht. Erst dachte ich, okay, Mama, ist das gerade ein Witz? Aber man sah es ihr an, dass es ihr sehr ernst ist, weil sie sehr große Angst hatte.
Und das ist die erste von vielen Wahnvorstellungen, die Dennis bei ihrer Mutter mitbekommt. In diesem Moment kann sie sie beruhigen. Sie setzt sich mit ihr aufs Sofa, sie kocht ihren Tee, spricht mit ihr. Aber dieses Gefühl, das lässt sie einfach nicht mehr los. Mit meiner Mutter stimmt wirklich was nicht.
Dann war es aber schon, glaube ich, der erste Tag, wo ich meinen Vater angerufen habe und gesagt habe, irgendwas ist nicht in Ordnung. Sie sieht Sachen, die nicht sind und das hat mich heute erschrocken. Und da kam dann so die Idee, vielleicht ist sie depressiv. Ich habe gedacht, es ist therapierbar. Ich dachte, ihre Vergangenheit holt sie ein, Sachen, die sie in der Kindheit verletzt haben oder in ihrer Zeit, wo es mich noch nicht gab, die sehr extrem viel mit ihr gemacht haben, mit die sie auch nie so gerne reden wollte, mit mir zumindest sowieso nicht, dachte ich, dass das jetzt einfach hochkommt.
Und um zu verstehen, was Dennis da meint, muss ich kurz mal ein bisschen Nurans Geschichte erzählen. Sie wächst in den 50er und 60er Jahren in Istanbul auf. Mit 19 entdeckt sie dort ein Werbeplakat an der Wand. Eine Schokoladenfabrik in Deutschland sucht Arbeitskräfte. Nuran denkt sofort, dass das was für sie sein könnte und deswegen entschließt sie sich, ganz alleine nach Köln zu gehen und Geld für ihre Familie zu verdienen. Im Gepäck hat sie nur zwei Koffer. Der eine ist voller Klamotten und der andere voller Bücher. Nuran arbeitet ab jetzt in der Schokoladenfabrik. Sie heiratet, sie kriegt ein Kind. Aber diese erste Ehe, die ist nicht besonders liebevoll und Nuran ist unglücklich. Aber es dauert noch eine ganze lange Zeit, bis sie es endlich schafft, sich zu trennen. Ein paar Jahre ist sie alleinerziehende Mutter, aber dann trifft sie Shahin, ihre große Liebe.
Wir sind 33 Jahre zusammen. Wir haben aus Liebe geheiratet. Wir mussten nicht heiraten. Es war eine außergewöhnliche Heirat. Ein türkischer Mann mit einer 13 Jahre älteren türkischen Frau, die auch noch ein Kind hat und so weiter. Wirklich, war eine Liebesheirat, unsere Heirat. Sie war wirklich eine weltmännische Person. Sie hat auch Bilder gemalt, ausländische Musik geliebt. Sie hat Museen besucht. Sie ging gerne in Konzerte. Und wir haben das Leben genossen. Wir haben auf nichts gespart. Wir waren öfters mal weg, mal in Rom, mal in London oder in Paris. Sie hat eine Stadtkarte genommen. Wir haben uns nie verlaufen. Sie konnte sich überall auskennen.
Als ich Shahin so zuhöre, da merke ich, dass er seine Frau wirklich über alles liebt und dass die gemeinsamen Jahre sie ganz, ganz fest zusammengeschweißt haben. Sie waren nie getrennt, haben gemeinsam in der Reisebranche gearbeitet, haben alle Entscheidungen zusammen getroffen. Nuran ist in der Familie einfach immer sehr präsent gewesen. Und genau darum können Dennis und ihr Vater sich eine Familie ohne Nuran einfach überhaupt nicht vorstellen. Und darum hoffen sie auch, dass vielleicht ein altes Trauma aus Nurans Vergangenheit hochgekommen ist. Irgendwas, was man therapieren und sie damit heilen kann. Und an diesen Gedanken klammern sich Dennis und ihr Vater. Nuran, die hat inzwischen noch weitere Tests gemacht bei verschiedenen Ärzten. Und die Ergebnisse, die sind nicht eindeutig. Sie könnte depressiv, sie könnte psychotisch oder eben dement sein. Alles ist möglich, sagen die Ärzte.
Mit der Demenz hat sich einfach keiner mit beschäftigt, weil für uns war so klar, natürlich hat die eine Depression, wir kriegen das hin. So, und beim vorletzten Gespräch bin ich einmal mitgegangen. Da hatte der Arzt angedeutet, dass es eine frontotemporale Demenz sein könnte.
Nach dem Arzttermin fährt Dennis nach Hause und fängt sofort an zu recherchieren und liest zum ersten Mal über die frontotemporale Demenz. Und sie erfährt dann eben, dass das eine ganz seltene und aggressive Demenzform ist, die von Ärzten oft nur sehr schwer erkannt wird, weil die Symptome eben so unklar sind. Aber eins, das ist klar, nämlich wer daran erkrankt, der verändert seine Persönlichkeit, er kriegt eventuell Wahnvorstellungen und Probleme mit seiner Sprache und dem Gedächtnis. Und das Schlimmste ist, eine Heilung ist absolut ausgeschlossen. Im Gegenteil, die Krankheit schreitet ganz schnell und aggressiv voran. Dennis, die liest das und sie ist sofort erschüttert. Sie bekommt Angst, aber sie glaubt eigentlich immer noch nicht wirklich daran, dass ihre Mutter das haben könnte. Dann steht noch eine allerletzte Untersuchung aus. Ein ganz spezielles MRT, das wirklich endgültig klären soll, was Nuran hat.
Durch diese Untersuchung haben wir die Diagnose bekommen. Für uns ein Weltuntergang.
Am Tag dieser letzten Untersuchung ist die ganze Familie bei Nuran. Alle sind mit im Sprechzimmer, als der Arzt ausspricht, was keiner von ihnen hören will. Es ist keine Depression, auch keine Psychose, sondern die Demenz.
Wir haben eigentlich alle geweint. Ich war tatsächlich sehr, sehr wütend. Ich war erstmal so, sind Sie sich überhaupt sicher? Wie viel Prozent können Sie es überhaupt sagen? Was sagen Sie uns hier gerade eigentlich? Ab da war mir klar, dass es jetzt doch das Schlimmste ist, was jetzt hätte passieren können. Man hatte keine Hoffnung mehr, ne? Der Arzt hat es ja in dem Moment gesagt. Er hat gesagt, sie wird gute 2 Jahre leben, also richtet euer Leben danach. Alles, was du in dem Moment im Kopf hattest, ändert sich, weil du denkst, okay, jetzt habe ich nur noch 2 Jahre mit ihr. Das heißt, mein Leben werde ich danach richten.
Nuran selbst, die versteht die Diagnose schon nicht mehr. Sie sitzt da zwischen ihrer weinenden Familie und lächelt. Es tut ihr nichts weh und deswegen glaubt sie auch nicht, dass sie wirklich krank sein soll. Für Dennis und ihren Vater bricht eine Welt zusammen. Trotzdem wollen sie nicht akzeptieren, dass es wirklich keine Rettung mehr für Nuran geben soll. Beide wissen, Nuran hätte wirklich alles für ihre Familie getan. Sie hätte jeden einzelnen von ihnen bis zum Letzten gepflegt. Und deswegen wollen sie jetzt für Nuran dasselbe tun. Sie wollen für sie zusammenhalten.
Ich würde sagen, mein Vater und ich haben erstmal Alternativen versucht. Ernährung umstellen, Mantras irgendwie an die Wände malen, damit sie sich das jeden Tag sagt. Wir schaffen das, wir kriegen sie wieder gesund. Das hat halt nicht geholfen. Logopädie hat nicht mehr geholfen, Ergotherapie hat nicht mehr geholfen. Und irgendwann, nachdem dann alles nachgelassen hat und wir gemerkt haben, ein Jahr lang haben wir jetzt hart daran gearbeitet, sie wieder zu haben, aber sie baut tatsächlich ab und wir überfordern sie eigentlich. Ab da war so langsam der Punkt erreicht, wo man gemerkt hat, okay, man hat gar nicht Superkräfte und kriegt das Gehalt mit so viel Liebe. Also eine Zeit lang habe ich gedacht, das hilft dir vielleicht, wenn ich ihr jeden Tag sage, wie wichtig sie mir ist oder dass ich sie brauche, jeden Tag. Aber es hat sie nicht geheilt.
Jetzt begreift Ines, sie kann ihre Mutter nicht retten. Sie muss sich verabschieden, auch von der Familie, wie sie bisher gewesen ist. Und diese Erkenntnis, die stürzt Dennis in ein ganz tiefes Loch. Das Spielzeug, das sie entwickelt hat, interessiert sie nicht mehr. Und die Anfragen dazu, die beantwortet sie jetzt kaum noch.
Man ist so wie taub. Alles ist so dumpf. Nichts macht so richtig Spaß. Nichts schmeckt, nichts ist schön. Und dann verkriechst du dich. Und so habe ich es auch gemacht. Also ich war viel zu Hause und ich habe viel geweint und viel die Nächte geweint. Also ich habe nicht verstanden, warum passiert uns das? Wieso ist das so? Wieso gibt es diese Krankheit? Wieso kann ich sie nicht heilen? Wieso gibt es nichts, was wir tun können? Wieso müssen wir einfach zugucken?
Und zu dieser großen Trauer der ganzen Familie kommt jetzt noch ein ganz praktisches Problem. Nuran braucht nämlich durchgehend Pflege. Und für alle ist sofort klar, ein Heim kommt überhaupt nicht in Frage. Shahin pflegt seine Frau zwar liebevoll und ganz geduldig zu Hause, aber er muss auch arbeiten gehen. Und deswegen springen Dennis und ihre Schwester so oft ein, wie sie nur können. Dennis schmeißt zum Beispiel beide Haushalte, sie kocht so oft, wie sie kann für ihre Mutter. Aber sie merkt ziemlich schnell, dass sie das an ihre Grenzen bringt. Und das liegt nicht an dem Arbeitspensum, sondern an was anderem.
Ich habe es tatsächlich so mental nicht verkraftet, dass sie mich von Tag zu Tag immer weniger erkannt hat oder mich verwechselt hat oder ja mich dann, ohne dass sie es will, ne, das ist mir schon klar, aber auch schlecht behandelt hat. Ich habe es auf jeden Fall hart unterschätzt. Also das hat mich dann schlaflos gemacht, traurig gemacht, heulend. Also ich habe dann versucht, nicht vor ihr zu weinen, bin immer hoch. Ne? Also, und nach ein paar Monaten habe ich dann so eine die Notbremse gezogen und meinem Vater das kommuniziert, dass ich das nicht mehr hinkriege.
Als Dennis das sagt, ist allen klar, dass sie eine andere Lösung finden müssen. Und deswegen bittet die Familie eine Bekannte, regelmäßig zu helfen. Das entlastet alle ein bisschen. Das Problem ist nur, dass sich Nurans Zustand jetzt wirklich immer weiter verschlechtert.
Bis es dann so ausgeartet hat, dass sie nachts aufstand, einfach ins Wohnzimmer ging, Fenster aufmachte oder die Haustür aufmachte und hochging einfach so. Dann haben wir natürlich gesagt, okay, dann schließen wir eben ab nachts. Aber dann stand sie dann halt auf, mitten in der Nacht, 2-3 Uhr, und sie ließ mich nicht mehr an sie heran. Wenn ich ihr gesagt habe, komm Schatz, lass uns wieder ins Bett gehen. Sie sah mich an wie ein Fremder. Hat dann irgendeinen Gegenstand genommen. Sie hätte mir nie ein Haar gekümmt. Hat sie auch nicht getan, aber komm mir nicht näher, hieß es dann so in dem Augenblick.
Nuran wird jetzt zur Gefahr für sich selbst und für andere. Und deswegen entschließen sich Dennis und ihr Vater schweren Herzens zu einem Schritt, den sie bisher entschieden abgelehnt haben. Sie geben Nuran Tabletten, die sie ruhig stellen. Jetzt hat sie keine Halluzinationen mehr. Sie kann durchschlafen, aber ihr eigener Wille, der ist weg. Ihr Geist ist wie erloschen.
Es ist für mich erstaunlich, was so eine winzige kleine Tablette bei einem Menschen anstellen kann. Der Arzt hat uns gesagt, sie wird nicht an ihrer Krankheit sterben, sondern an den Nebenwirkungen dieser Medikamente. Es wird ihr Herz angreifen, sie wird irgendwann mal einen Herzstillstand bekommen. Also ich tue ihr eigentlich im Grunde genommen nichts Gutes, ja? Ja, ich vernichte sie irgendwo mit, indem ich ihr das so gebe. Aber gleichzeitig ist das ein wahnsinnig primitiver Egoismus, dass man seine Ruhe hat dadurch. Jedes Mal, wenn ich ihr Medikamente gab, hatte ich schlechtes Gewissen.
Ich besuche Dennis zum ersten Mal im April 2018 und da ist die Diagnose 3 Jahre her. Mittlerweile hat Nuran so abgebaut, dass sie nur noch im Bett liegt und an die Wand starrt oder schläft. Und wenn Dennis versucht, mit ihrer Mutter zu sprechen, dann bekommt sie eigentlich selten eine Antwort. Sie merkt jetzt immer mehr, dass sie wirklich auf sich alleine gestellt ist.
Ich habe das mal geträumt, aber ich finde das ein ganz gutes Bild dafür, dass ich in der Wüste mit ihr stehe und sie geht immer weiter weg. Und sie wird immer kleiner, genau. So empfinde ich das ein bisschen. Also da hätten sie mir lieber alle ihre Arme und Beine abgenommen und sie wäre irgendwie noch da. Aber es geht einfach jeden Tag Stück für Stück, geht sie einen Schritt weiter weg.
Und es ist auch für Shahin wirklich unerträglich, seine Frau in diesem Dämmerzustand zu erleben. Aber ganz selten gibt es noch so kleine Momente mit Nuran, die Shahin wirklich überglücklich machen.
Das sind so Sekunden, was man so an ihr hat. Wenn ich so persönliche Sachen frage, wie liebst du mich noch oder liebst du mich überhaupt, dann gibt es sofort eine direkte Antwort wie ja, sehr viel.
Heute lebt meine Mutter noch, aber sie lebt auch irgendwie nicht mehr. Also sie lebt so vor sich hin, sie überlebt, sagen wir es mal so, der Körper überlebt, aber sie als Person, was sie war, ihre Persönlichkeit ist über die letzten Jahre, ich würde fast sagen wöchentlich, Tag für Tag weggegangen. Dieser Zustand, dass man niemandem so lange zuschaut, beim Sterben gefühlt, finde ich auch nicht schön.
Ganz lange droht sich Dennis in diesem Schmerz zu verlieren. Sie lässt sich hängen. Sie hat kaum noch Kraft für ihre Kinder und für ihren Ehemann. Denn Nuran, die war so stark in ihrem Alltag verankert und die beiden hat so viel verbunden, dass Dennis sich jetzt wirklich überhaupt nicht vorstellen kann, ihre Mutter loszulassen. Sie braucht 1,5 Jahre, bis sie merkt, ich muss mein eigenes Leben leben. Ich muss nach vorne schauen. Und sie sucht sich eine neue Aufgabe. Sie will einen Master machen in Architektur und vielleicht sogar ein Demenzforschungszentrum entwerfen, um wenigstens irgendwas Positives aus der Krankheit ihrer Mutter zu machen. Und dann passiert noch was anderes. Dennis wird zum 2. Mal schwanger. Sie freut sich natürlich riesig darüber und will diese Freude auch unbedingt mit ihrer Mutter teilen, so wie bei der 1. Schwangerschaft. Aber Nuran, die versteht es einfach nicht. Dennis versucht ihr zu erklären, dass sie schwanger ist, ohne Erfolg. Irgendwann gibt sie es dann auf.
Aber dann gab es halt diesen einen Tag relativ am Ende der Schwangerschaft, als mein Bauch dann schon sehr, sehr groß war und sehr deutlich eigentlich auch dann für sie anscheinend war. Und an diesem einen Tag war das diesmal so, dass sie auf mich zukam, was sie auch sehr selten macht in ihrem Zustand, und mir dann gesagt hat, ach, du kriegst ja ein Kind. In dem Moment habe ich gemerkt, oh mein Gott, sie hat es verstanden. Also in der nächsten Sekunde war sie wieder weg, hat wieder den Raum verlassen. Aber diese paar Sekunden, die sie da mit mir die Freude geteilt hat, hat mich total glücklich gemacht.
Anfang 2018 kommt Dennis Sohn zur Welt. Ihr Baby gibt ihr neuen Lebensmut, aber anders als bei der 1. Geburt kann ihre Mutter ihr jetzt keine Stütze mehr sein. Nuran liegt die meiste Zeit im Bett und sie braucht Pflege und Hilfe bei allem. Beim Anziehen, beim Waschen, beim Essen. Dennis vermisst Nuran. Sie trauert um ihre Mutter fast so, als sei sie schon gestorben. Aber Nuran ist noch da.
Immer wenn ich aufräume, habe ich in letzter Zeit das Glück, dass ich immer wieder so ein Briefchen von meiner Mutter finde. Und meistens steht immer dasselbe drauf, dass ich das Leben genießen soll und dass das Leben schön ist und dass sie mich liebt und dass es egal was ist, dass ich es schaffe. Und obwohl sie jetzt nicht mehr redet und nicht mehr so ist, wie ich sie sehr vermisse, sind diese Worte da und irgendwie baut mich das auf.
4 Wochen nach meinem 2. Besuch im Juli 2018 bekomme ich eine Nachricht von ihr. Sie schreibt: Meine Mama hat uns verlassen. Sie ist gestern eingeschlafen. Nuran hatte einen Herzinfarkt, 1 Woche vor ihrem 69. Geburtstag. Sie ist gestürzt und hat sich dabei verletzt. Dennis ist bei ihr. Sie belebt sie sogar wieder. Ihre Mutter kommt noch ins Krankenhaus, aber sie schafft es nicht mehr. Dennis hätte ihr einen friedlicheren Tod gewünscht, aber es tröstet sie auch, dass sie ihre Mutter in den letzten Lebensminuten begleiten konnte. Die Familie beerdigt Nuran in Istanbul.
Das war schon sehr heilend, weil es sich so richtig angefühlt hat, dass sie dort ist, dass sie das bestimmt gewollt hätte. Und ich habe mich danach tatsächlich so gefühlt wie diese Anspannung, die all die Jahre da war, weil man die ganze Zeit Sorgen um sie hatte und sich immer gekümmert hat oder sie so gesehen hat. Diese Anspannung war weg. Sie hat jetzt ihre Ruhe und sie hat ihren Frieden. Und es war aber auch so zwiegespalten. Auf der einen Seite ist man so erleichtert, dass diese Krankheit vorbei ist, aber jetzt ist sie ja wirklich weg. Ich habe meine eigene Trauerfeier mit Freunden gemacht in Köln am Rhein und das hat sehr geholfen. Ich habe so meine Trauer eher weggetanzt. Ich habe so alle Lieder, die ich von klein auf mit ihr verbinde, ganz laut am Rhein gehört. Sie hat Rosen geliebt und Rosen in Rhein geworfen und das war sehr heilend, dieses gemeinsame Sitzen und Heulen, Heulen, Heulen. Leben geht weiter. Also meine Kinder sind pures Leben, jeden Tag, morgens, mittags, abends. Aber man denkt auf jeden Fall intensiver nochmal, was möchte ich eigentlich im Leben? Und mein Studium will ich schmeißen zum Beispiel und was anderes studieren. Und ich denke so, ne, ich mache das einfach. Ich habe ja nichts zu verlieren. Es ist nur das eine Leben. Es geht sehr schnell vorbei. Es ging so schnell mit ihr. 2 Jahre sind irgendwie nichts. Es fliegt so, zack. Das ist mein Leben. Am Ende muss ich damit glücklich sein. Und dann will ich nichts mehr bereuen. Ich will einfach nichts mehr bereuen.
Nuran ist nach und nach verschwunden, aber in gewisser Weise wird sie immer da bleiben. Elke Hofmann hat uns die Geschichte erzählt.
Deutschlandfunk Nova 100.